16.03.2010, 20 Uhr. Bunny Show. Fantastisch. Bunnies gut, Gäste gut, keine Hänger, alles richtig. Erkundige mich bei anderen, die Show auch okay fanden, aber nicht so okay. Bin offenbar deutlich kritikloser als sonst, sollte also weiter vorsichtig sein, was den Schwanzvergleich mit Tellkamp angeht. Die letzten Tage loslabern von Götz, bizarrer Text über Tellkamps Turm, er habe jetzt endlich Thomas Mann begriffen oder in Tellkamp Thomas Mann gelesen oder begriffen. Vermute, dass er weder das eine noch das andere wirklich gelesen hat, wenn er schon bei Kracht nur bis zu dem Wort Menschental kam. Wobei er mit dem Feuilleton ja übereinstimmt. Wenn man in Deutschland Geschichten schreibt, kommt man um Carver nicht herum. Adoleszenz, immer Salinger. Und beim ganz großen Wurf rauscht das alte Doppelgespann zum Einsatz. Uwe Jonsson, nur mit Proust und Joyce vergleichbar. Aber am schlimmsten erwischt es immer Thomas Mann. Alles über 600 Seiten und Familie, Thomas Mann. Ja, richtig, der hat mal diesen einen Roman über eine Familie geschrieben. Gesellschaft kommt auch vor und? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal einen einzigen Mann-Vergleich gelesen zu haben, der darauf hinaus wollte, dass der zu Vergleichende ein unfassbar großartiger Trickser sei. Schlagt mich tot mit der Hans-Carossa-Gesamtausgabe, aber ich halte die Trickserei für die Hauptsache bei Mann. Letztes Jahr habe ich Buddenbrooks und Zauberberg wiedergelesen im Rahmen des Projekts »Ich überprüfe mein Urteil mit 20«. Da gab es in diesem Fall ausnahmsweise nicht viel zu korrigieren, nur die Reihenfolge hatte sich geändert. Jetzt waren mir die Buddenbrooks noch lieber. Aber was mich killt an Mann und immer gekillt hat, sind seine formalen Tricks. Diese kleinen Hebel zum Beispiel, die er im Text einbaut, um hunderte Seiten später mit einem einzigen Ruck und Satz und Wort ganze Figuren, Handlungsstränge und Lebenskonzepte im Abgrund zu versenken. Desillusionsmaschine aus der Hölle. Und ich erwarte nicht, dass das einer genauso macht oder kann. Desillusion ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, obwohl ich nicht weiß, wie man über 300 Seiten gehen soll ohne das. Aber eine wenigstens spürbare, wie auch immer geringe Aufmerksamkeit der Form und Struktur widmen und meinetwegen scheitern, das sollte doch wohl drin sein, bevor man den Mann-Vergleich rausholt. Und Tellkamp hat ihn ja selbst rausgeholt im Doppelpack mit dem Goethe-Schwingschleifer. Und wenn man dann diesen, ja, Familienroman liest, Himmel, nichts, nada, nicht mal der Versuch zu irgendwas. Dieses ganze Gedödel um Uhren und Brötchen ist ja das Eigentliche, der existenzielle Kern dieses sprachlich verlotterten Scheißdrecks. Uhren und Brötchen und Mädchen hätte ich am liebsten geschrieben, aber selbst das Mädchen, den Selbstläufer einer wie auch immer vermurksten Adoleszenzgeschichte, kriegt er nicht hin, versackt im Nichts. Der Flugzeugbauer versackt im Nichts. Die Familie, die in den Westen ausreist, versackt im Nichts. Was man ja im Fall dieser Ausreisenden, wenn es eine nur für 5 Pfennig interessieren würde, zu einem spürbaren Nichts auszubauen versucht haben würde. Aber die Familie wird vorher nicht eingeführt und hinterher nicht vermisst. Und das Ganze darf man jetzt vergleichen mit einem, Entschuldigung, Zauberer, der Claudia Chauchat 120 Seiten vor Schluss in einem Nebensatz aus dem Roman eskamotiert, um das Elend ihrer Nichtanwesenheit, den Liebeswahnsinn und die fiebrige Erwartung ihrer Rückkehr gezielt aus Hans Castorp hinaus und in den Kopf des Lesers hineinzuprügeln. Und während man noch vergeblich auf ein Lebenszeichen der Angebeteten wartet, flackert ein Schwarz-Weiß-Film vom Ersten Weltkrieg über die Leinwand. Als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich fast gestorben. 3 Sachen, die Tellkamp hinkriegt. Unterwasserfahrt des Panzers, wo er sich dankenswerterweise auch sprachlich dem B-Picture nähert. Chirurgenszene, der Operateur setzt den Haken oder so ähnlich. Die Reden vorm Schriftstellerverband, wo ich wirklich gerne wüsste, inwieweit die recherchiert oder selbst ausgedacht sind, weil, wenn selbst ausgedacht, groß. Zum Schluss der Bunny Show einen Kompass gewonnen. Showing Direction of Alcaba. Der Kompass teilt den Umkreis in 40 Abschnitte zu 9 Grad. Ein Begleitheft informiert über die Kennzahl des jeweiligen Standorts auf der Weltkugel, nachdem sich die Kibla errechnet. Schwer zu sagen, ob man mit seinem Körper so präzise hinbeten kann. Die Frage, ab wie viel Grad Abweichung das Gebet ungültig wird, bleibt unbeantwortet. 4,5? Bei Recherche zum Wüstenroman immerhin gefunden, wenn ein Hase, eine Ziege oder ein anderes Tier sich vor einem Betenden bewegen, bleibt das Gebet gültig. Die Rechtsgelehrten sind sich darüber einig, dass nur 3 Wesen das Gebet ungültig machen. Eine erwachsene Frau, ein schwarzer Hund und ein Esel. Abd al-Aziz ibn Baz. Tatsächlich brauche ich dringend einen Kompass, wenn ich nachts durch Berlin laufe. kein Mond und keine Sterne zu sehen sind und ich nicht weiß, ob ich nach Ost oder West unterwegs bin. Ich bin unglaublich orientierungslos. Vom NBI zu mir nach Hause sind es zwei lange gerade Straßen, die im rechten Winkel zueinander stehen. Letztes Jahr versuchte ich das mit der diagonalen Richtung Südwesten abzuschneiden. Anderthalb Stunden später stand ich nördlich vom NBI. Thema der Bunny Show übrigens Buchvorstellung Passig Scholz. Verirren. 17.03.2010, 0.45 Uhr. Vier Ratten auf dem Bürgersteig. Sie laufen nicht weg, als ich stehen bleibe. Sie laufen nicht weg, als betrunkene Passanten vorbeikommen. Sie laufen nicht weg, als ich mich nähere, als ich mich niederknie und die Hand ausstrecke. Eine schnuppert an meinem ausgestreckten Finger und trottet zurück in ihre Wohnung. Torstraße 203. 15 Uhr. Letzter Termin in der Psychiatrie. Ja, es geht mir gut, ja. Bringe X, wie versprochen, 9 Stories in der Tagesklinik vorbei. Unten eine Ausstellung der Bildhauerin Dorothea Buck, die Psychose für unter anderem Selbstfindung hält und Psychoseinhalte als religiöse Erfahrung verstanden wissen will. Könnte es sein, dass Schizophrene manchmal die vom christlichen Glauben eigentlich begabten Menschen sind? Welches Wissen über den Menschen, über seine Abgründe, über seine Sehnsucht und Religiosität ginge verloren, wenn es die Schizophrenie nicht gäbe? Wohl wahr. Aber für alle reichen die Medikamente halt nicht. 18.03.2010, 14.30 Uhr. Erster Sommertag, ganzen Tag Kopfschmerzen. 3 Tage kein tierisches Eiweiß, heute überhaupt nichts gegessen wegen PETCT. Kostet 2000 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Tut mir leid, könnte man mir das vorher sagen, dass ich hier mit Plastiktüten voller Geld in die Arztpraxis kommen muss? Jetzt kann ich morgen wieder hin und meinen Befund kaufen. Erster relativer Scheißtag wegen Kopfschmerz. Um 8 bringt mich C ins Bett. Bin allerdings nicht hypochondrisch genug, es auf etwas anderes als das Wetter zu schieben. 19.03.2010, 6.50 Uhr. Wache von allein um 6.50 Uhr auf. 73 Kilo, 6 bis 7 Kilo unter Normal. Sieht gut aus. Schon der Lerche Morgensang. Hüpfen wir denn, Königin, schweigend nach den Schatten hin. 3. 19.03.2010, 14.30 Uhr. Das PET-CT zeigt keinen zweiten Herd vorne rechts. Ich erzähle Dr. 2 von den Einwänden Professor Dreis. Sie nennt ihn einen charismatischen Mann, der nicht auf dem neuesten Stand der Forschung sei. Seine Zahlen seien falsch. Sie beruft sich auf die NOA. 18 Uhr. Eine CD vergessen, erneut zum PET-CT. Die Praxis ist ganz in der Nähe von Marek. Ich gehe zum Schachspielen vorbei. Spiele deutlich schneller, aber auch deutlich waghalsiger als sonst. In der Spielstärke am Ende kein Unterschied. 23.30 Uhr. Professor 3 und seine Medikamente, hauptsächlich Hypericin, bei gleichzeitiger Ablehnung der Bestrahlung gegoogelt. Für die Wirksamkeit von Hypericin gibt es keine Nachweise. Quelle: NOA. Die Suche nach neuesten Studien macht nicht glücklicher. Überhaupt, ich finde fast keine neuesten Studien. Bei der Suche nach zuverlässigen Angaben lande ich immer wieder auf Wirtschaftsseiten. DC Vaxbrain von Northwest Biotherapeutics, Impfung mit dendritischen Zellen, fantastische Studien aus dem Jahr 19 sowieso etc. Wo bleibt die Folgestudie? Die Börse rät ab. 20.03.2010, 8 Uhr. Traum. Ich gehe an einer Reihe von Rassehunden mit schönem Fell vorbei. Eine Stimme sagt mir, die Hunde hörten auf mein Kommando. Ich befehle einem zu verschwinden. Er rührt sich nicht. Ich gehe einen Hügel hinauf und schaue mich nach den Tieren um, von denen ich weiß, dass jemand sie gleich auf mich hetzen wird. Ich verstecke mich in einem Kellereingang und die Stimme sagt, dass dort der größte, schrecklichste Hund wohnt. Ich kehre zurück zu den Hunden, die in Reihe stehen. Traum. Bei der Entlassung geben die Ärzte mir 7 Valium, die sicher tödlich sind. Ich schlucke zu Hause 2 oder 3, um mich zu beruhigen. Dann fürchte ich, sie könnten mich in dieser Dosierung bereits einschläfern und pule den zerkauten Rest aus der Mundhöhle. Wie viel habe ich jetzt genommen? Ich frage die Ärzte ab, wie viel Tabletten genau es aus ist. 2, sagen sie. Ich trinke eine Schüssel Salzwasser und weiß, Ich brauche eine Waffe. 15 Uhr. 4 Stunden warten auf Professor 3. 2 Patienten waren gestern schon da, haben 5 Stunden gewartet und wurden dann nach Hause geschickt. Diesmal keine beeindruckenden Langzeitpatienten, dafür viele aus dem Ausland, ein Schwede oder Niederländer, ein Italiener, ein Russe, eine Vietnamesin. Professor 3 hat keine Einwände gegen meine Strahlentherapie am Montag. Spricht nur abermals von Wirkungslosigkeit, allerdings mit anderen Zahlen. Lebensverlängerung um 2 Monate. Stützt sich auf NOA 1, 2 und 3, worauf auch Dr. 2 sich stützt. Ihm geht es nach wie vor um Jahre. Will nach 6 Wochen ein MRT und mich dann wiedersehen. Empfiehlt die Kombination aus Hypericin, Thalidomid, Contergan-Wirkstoff, Angiogenesehemmer und Resurgin, Chloroquin, als Apoptoseauslöser. Dass ich keine Studien zu Hypericin finden konnte, wundert ihn nicht. Es gibt keine. Zu dem, was er macht, auch nicht. Googelt man die Medikamentenkombination, findet man nichts. Ich frage, wo im Krankenhaus ich meine AOK-Karte vorzeigen soll, weil sie schon letztes Mal keiner sehen wollte. Er sagt, ist alles umsonst. Klingt fantastisch und macht mich noch misstrauischer. Wieder der Händedruck, der einen hinauszieht. 22.03.2010, 13.50 Uhr. Beginn von Temozolomid und Bestrahlung im Klinak 3 der Charité. Schönes Gerät, könnte für meinen Geschmack noch futuristischer sein. Der Kopf wird in der vor 2 Wochen hergestellten Maske fixiert, die Kanone wandert um den Tumor herum und verschießt aus verschiedenen Winkeln hochenergetische Photonen mit 1,5 Gray, 2-mal täglich. Es piepst, dann werde ich gedreht, dann piepst es wieder. Und wenn die Assistentin unter großem Applaus das schwarze Tuch von der Kiste zieht, ist der Krebs verschwunden. Strahlender Sonnenschein. Fast blauer Himmel. Klinak 3 liegt an der Spree. Es sind nur ein paar Meter bis zum Hauptbahnhof. Und da stehe ich jetzt in dem Panorama, das ich von der Neuropsychiatrie aus noch sehen konnte. Das Fenster, an dem ich stand, kann ich nicht mehr identifizieren. Sitze am Wasser mit Salinger. Jogger im T-Shirt, eine Frau, die sich auf der Bank ausgestreckt sonnt. Skater mit Slalomhütchen und Zeitmessanlage. Jetzt zeig mal, was du kannst, Karnowski. Los! 23.03.2010, 6.55 Uhr. In der Bestrahlung vor mir ein etwa gleichaltriger Mann mit einer senkrechten Narbe auf der Stirn. Sieht deutlich attraktiver aus als bei mir, wo ich vorgestern beim Haareschneiden feststellen musste, dass meine Seite wirkt wie ein von Andy Warhol gestaltetes, von behinderten Kindern abgezeichnetes Rolling Stones Cover. 17.10 Uhr. 1 Stunde warten auf die 2. Bestrahlung. Zeichne einen Mitwartenden mit Kugelschreiber in mein Notizbuch. Erstes Porträt seit, ich glaube, Tina, 15 Jahre ist das her. Nicht gut, ich habe den abstrakten Zugang zu den Linien und Winkeln nicht mehr. Aber dass ich überhaupt wieder Freude am Zeichnen verspüre, eine der vielen Merkwürdigkeiten der letzten Wochen. 24.03.2010, 16.39 Uhr. Der Jugendroman, den ich vor 6 Jahren auf Halde schrieb und an dem ich jetzt arbeite, ist voll mit Gedanken über den Tod. Der jugendliche Erzähler denkt andauernd darüber nach, ob es einen Unterschied macht, ob man in 60 Jahren stirbt oder in 60 Sekunden und so weiter. Wenn ich das drin lasse, denken alle, ich hätte es nachher reingeschrieben. Aber soll ich es deshalb streichen? 18.49 Uhr. Nochmal googeln. Eine Hypericin-Studie an Mäusen mit gutem Erfolg. Eine Chloroquin-Studie an Menschen vom National Institute of Neurology and Neurosurgery of Mexico 2005. Die Chloroquin-Gruppe überlebt im Schnitt 24 Monate, die Placebos 11 Monate. 30 Teilnehmer und, etwas verwirrend, die randomisierte Chloroquin-Gruppe ist durchschnittlich 5 Jahre jünger, bei gleichem Karnowski. Was mir nicht ganz unerheblich vorkommt. Folgestudien? Ansonsten wenig zu Chloroquin, außer dem Treffer in der Blume von Tsingtao. Da wirft der Erzähler sich damit zu, nachdem er seinen Fieberanfall hatte und in einer Gedankenschleife aus der Welt zu verschwinden glaubte. Apoptoseauslöser? Das Protein CD95 ist ein wichtiges Schaltmolekül, um den programmierten Zelltod auszulösen, wofür sich die Krebsforschung logischerweise interessiert. Schalter anschalten und der Krebs macht sich selber weg. So die Idee. Martin Villalba vom Deutschen Krebsforschungszentrum findet 2008 heraus, dass die Aktivierung von CD95 beim ausgerechnet Glioblastom zu explosionsartigem Wachstum des Tumors führt. Jetzt in Heidelberg in der Entwicklung. APG101 von Apogenix, das den Apoptoseschalter CD95 über die Neutralisierung des Liganden CD95L auszuknipsen versucht. Verträglichkeit des Medikaments erwiesen. Zurzeit Phase 2-Studie an Rezidiven in Heidelberg. Ligand CD95L. Rezeptor mit pleiotroper Funktion. Mittlerweile gehen mir die Worte so leicht über die Lippen wie Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß sogar teilweise, was sie bedeuten. Laut Apogenix-Website überleben weniger als 30% der Glioblastome das erste Jahr. Bisher waren es immer 70. 30, 70, whatever. Old Karnowski und ich fahren eh mit dem Taxi. 26.03.2010, 10 Uhr. Nach einer Woche Chemo und Bestrahlung keine Nebenwirkungen. Vielleicht ein leicht benommenes Schwindelgefühl. 28.03.2010, 21.44 Uhr. Die letzten Tage den Jugendroman gesichtet und umgebaut. Übersicht erstellt, einzelne Kapitel überarbeitet, neue entworfen. Jetzt von Anfang an. Jeden Tag mindestens ein Kapitel. In spätestens 52 Tagen ist es fertig. Heute Kapitel 1. 22.30 Uhr. Je länger man googelt, desto sicherer sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein Jahr zu überleben, unter 50%. Immer noch ohne Schlafmittel. 29.03.2010, 12.30 Uhr. Termin bei Professor Moskop und ein Treffer im Genlotto. Ich hab die Scheiß-Methylgruppe. Ich bin hypermethyliert. Der entscheidende Marker dafür, ob der Körper auf Thymodal wahrscheinlich überhaupt anspricht. Und jetzt fick dich in deinen kleinen, gottlosen, unhypermethylierten Arsch, du Dreck von einem Krebs. Die Wahrscheinlichkeit war 45%. Die Folge sind ein paar Wochen oder Monate. Statistisch. Statistisch ist es aber auch so. Nach 2 Jahren wird die Kurve flach. Auf dem Rückweg von Moskop sehe ich aus der Straßenbahn Holms Büro am Alexanderplatz. Ich steige aus, um ihn zu besuchen, kann das Bürogebäude aber nicht mehr finden. 22.25 Uhr. Der vielleicht senilste Sack der deutschen Literatur redet eine Stunde lang über sein bevorzugtes, seit dem Ende des Judenthemas, einziges Thema. Wie ungerecht er um 1924 herum einmal kritisiert worden sei von der Kritik für seinen Roman Hans oder Dörte, während aufmerksame Geister doch schon auch damals und von den Übelmeinenden leider verdeckt und überschattet hinter ihm gestanden hätten, wie selbstverständlich auch jederzeit sein Publikum, beispielsweise jener Studienrat aus München, von dem es folgende herzstärkende Anekdote zu erzählen gäbe, wodurch in diesem ganzen Prozess nicht zuletzt auch noch einmal der demokratische Gedanke selbst gegen die Verschwörung der Cliquen sich ausgedrückt und ihn seelisch aufgebaut und sein Tun abermals zu Recht bestätigt habe und so weiter. Walser auf Dreisat. Vielleicht sollte er zu dem Judenthema zurückkehren, das war irgendwie noch weniger anstrengend. 30.03.2010, 13.09 Uhr. 6 Kohlenstoff, 6 Wasserstoff, 6 Stickstoff, 2 Sauerstoff zu 2 Ringen gebogen. Temozolomid. 5 Tabletten, 1.189,17 €. Danke, AOK. Im Ernst. Ich weiß nicht, wie das Gesundheitssystem ausgesehen hat, bevor alle anfingen, sich zu beschweren, wie sehr runtergerockt es nun sei. Aber was dieses System schon in die Errettung und Erhaltung einer flackernden Kerze investiert hat, die sich um das Bruttosozialprodukt dieses Landes bisher auch noch nicht so verdient gemacht hatte, erstaunlich. Danke, Staat. Danke, Gesellschaft. Danke, AOK. Danke, danke. 2.04.2010, 8 Uhr. Du wirst sterben. Ja, aber noch nicht. Ja, aber dann. Interessiert mich nicht. Aber. Der Komödienstadel führt sein tägliches Stück zum Weckerklingeln auf. 5 Sekunden später beendet der Intendant die Vorstellung. Work. 12.37 Uhr. Krebs und Reiki. Der tägliche Irrsinn der Mailingliste. Ich kann nicht mehr googeln, es zieht mich runter. Organspendeausweis im Portemonnaie gefunden und weggeworfen. Der genetische Schrott, der meinen Geist beherbergt, ist jetzt wertlos. 4.4.2010, 20 Uhr. Prasnik. Normalität. Gut. 5.4.2010, 17.30 Uhr. Vor 2-3 Wochen war ich wieder bei meinem Nachbarn unten, der mich seit Jahren mit Lärm foltert und den keine Botschaft erreicht, und habe ihm die Lage erklärt und warum ich jetzt keinen Lärm mehr brauche. Bat ihn am Ende, sich eine neue Wohnung zu suchen oder Kopfhörer zu kaufen. Ein paar Tage war Ruhe, jetzt ist es wieder wie immer. Ich meine, ich muss nicht unbedingt den Diktator einer Bananenrepublik nehmen. Ich kann die Welt auch ein kleines bisschen schöner machen, indem ich mit dem Tranchiermesser ein Stockwerk tiefer gehe. 6.4.2010, 19.02 Uhr. Es gibt wenig, was unsichtbarer wäre als Denkmäler. Aber wenn man so durch die Straßen läuft, wie ich zurzeit, fallen sie einem doch auf. Imperatorenpose, weißer Marmor, Hannoversche Straße. Dem siegreichen Führer im Kampfe gegen Seuche und Tod, Robert Koch. Es rührt einen deutlich mehr, wenn man gerade unter einem der modernsten Linearbeschleuniger gelegen hat, als wenn nicht. 7.4.2010, 7.20 Uhr. Klinak 3 fährt nicht hoch. Ein Techniker und ein Physiker sitzen ratlos vor der Maschine. Ich werde in den Keller geführt, warte vor dem Gammatron-Schaltraum und denke an den letzten Cohen-Film. Wie hieß die Formelsammlung des Verrückten nochmal? Aber Klinak 2 will mich auch nicht. Ich kann nach Hause gehen. 2 bis 3 Termine am Tag und stundenlange Wartezeiten. So kann ich nicht arbeiten. 8 Kapitel in 12 Tagen. Im Projekt Regression nochmal Wackenroder gelesen. Was soll ich aber von jenen sagen, die mir immer am verdrießlichsten gefallen sind und die meiste Langeweile erregt haben? Die als Knaben mit unnützer Hitze und wilder Eitelkeit über Kunst und Wissen fielen und alles wie Blumen pflückten und rissen, um sich damit zu putzen. Die als Jünglinge noch Knaben blieben und sich bald mutlos dem Eigennutze der Sorge für ihre dürftige Wohlfahrt überließen, die sie ihr Schicksal, ihr Verhängnis nannten. Immer tiefer in das Leben hineingelebt, fällt es wie Mauern hinter jedem ihrer Schritte, den sie zurückgelegt haben. Sie sehen auch nur vorwärts, ihrem Gewinne, ihren Titeln, ihrer Ehrerbietung entgegen, die ihnen andere bezeigen. Immer enger wird ihr Weg zu beiden Seiten, immer mehr schrumpft ihr Herz zusammen, und das, woran sie leiden, ist ihr Stolz, ihre Krankheit ist ihr Glück, die sie Erfahrung und Weisheit nennen. Sie billigen mit einschränkendem Bedauern die Begeisterung, weil sie sie für das Jünglingsfeuer halten, an dem sie sich als Kinder auch verbrannten, um sich nachher desto mehr davor zu hüten. Sie behandeln den Enthusiasten gern wie einen jüngeren, unmündigen Bruder und sagen ihm, wie mit den Jahren alles schwindet und wie er dann das eigentliche Leben, die eigentliche Wahrheit kennenlernt. So unterweist der Schmetterling den Adler und will, dass er sich doch auch einmal, wie er getan, einspinnen soll und dem Fluge und der tändelnden Jugend ein Ende machen. So wahr ist es, dass viele in der Unerfahrenheit der Jugend noch am besten sind, dass die Klugheit der Jahre sie erst mit dem dichtesten Nebel überhängt und dass sie dann den Glanz der Sonne leugnen. 9.4.2010, 8.10 Uhr. Auf Wiedersehen, Haare.